Guten Morgen. Wir haben in der letzten Stunde sozusagen den ersten Teilbereich der Vorlesung abgeschlossen. Das heißt, wir haben im Prinzip uns mal so ein bisschen Überblick verschafft über was sind eigentlich Funktionen, wie programmiert man Funktionen, haben das an ein paar kleinen Beispielen belegt. Und wir haben bei der Gelegenheit dann ganz am Schluss nochmal, und das sei kurz zur Erinnerung gesagt, ja, also das Ganze war wir hatten festgestellt, das Ganze hat eine semantische Grundlage und das ist der sogenannte Lambda-Kalkül. Ja, das heißt, der Lambda-Kalkül, habe ich Ihnen gesagt, geht zurück auf die 30er Jahre des vorigen Jahrhunderts und das ist eine Zeit, die deutlich vor der Einführung der Computer lag. Ja, das heißt, die Mathematiker, Informatiker gab es damals noch nicht, noch nie mal das Wort war bekannt. Die Mathematiker hatten eigentlich die Grundlagen des Programmierens gelegt zu einem Zeitpunkt, wo es noch keinen einzigen Computer gab, mit dem man das dann hätte mechanisch umsetzen können. Das zeigt, dass manchmal doch die Menschen im intellektuellen Bereich etwas weiter sind als die Technologie, die sie schaffen. Meistens ist es leider andersrum, die Technologie ist schneller als unsere Fähigkeiten, umzugehen. Aber das ist ein eher philosophisches Problem. Wir haben dabei zwei Punkte, zwei Begriffe gehabt, auf die ich nochmal eingehen möchte, die waren am Schluss etwas sehr knapp. Wir haben einmal Call by Value. Das war der Begriff Schritt. Und das andere gibt es einen unterschiedlichen Namen dafür. Ich sage mal Call by Name. Und das ist nicht Schritt. Für dieses Call by Name gibt es auch manchmal noch die Begriffe Call by Expression oder Call by Reference. Sind hauchfeine Unterschiede, wenn man also in Compilerbau, Programmiersprachen reinschaut, dann muss man Call by Name, Call by Reference, Call by Expression nochmal unterscheiden. Aber auf der Ebene, auf der wir im Moment sind, reicht uns eine dieser Begriffe. Sie werden in anderen Programmiersprachen, wenn Sie zum Beispiel mal irgendwann in Haskell oder so reingucken, auch noch Call by Need finden oder Laziness. Das sind Dinge, auf die wir aber hier im Moment nicht eingehen können. Für uns ist der Hauptunterschied an der Stelle folgender. Bei Call by Value oder Schritt heißt zuerst werden die Argumente ausgewertet, vollständig ausgewertet dann werden diese Werte eingesetzt. Und dieses Einsetzen, das ist formal eben als die Beta-Reduktion im Lambda-Kalkül beschrieben. Also Lambda x Punkt x plus x angewandt auf 5 wird 5 plus 5. Das ist die Beta-Reduktion, also für das x die 5 einsetzen. Ja? So, und jetzt sage ich bei Nicht-Schritt oder Call by Name, schauen Sie, dass ich es etwas sauber mache, Entschuldigung. Mögen Sie nicht so gern weiß, ich mache es auch nicht gern, aber das ist immer Call by Value, das ist wie das von dem Begriff nehmen. Und Call by Name sei jetzt einfach flapsig umgekehrt. Mit anderen Worten, zuerst wird eingesetzt, dann wird ausgewertet. Um das nochmal zu beschreiben, an einem Beispiel. Wenn Sie Lambda x Punkt x plus x nehmen und das Ganze anwenden auf Sinus von Pi halbe, dann kriegen Sie mit Call by Value, passiert Folgendes, da also zuerst wird hier ausgewertet, das heißt, das Lambda x plus x bleibt stehen, und dann wird Sinus Pi halbe ausgewertet, das müsste 1 sein, wenn ich mich nicht erinnere, dass wir dann auch, wenn dann die 1 ausgerechnet, das heißt, zuerst wird Sinus Pi halbe ausgerechnet, und das wird dann durch Einsetzen zu 1 plus 1 und das wird dann vereinfacht zu 2. Das gleiche, mal schauen, ob die Farbe lesbar ist, Call by Name, entsteht Folgendes. Dort wird zuerst eingesetzt, das heißt, es wird zuerst hier drum eingesetzt, das heißt, was hier entsteht, ist Sinus von Pi halbe plus Sinus von Pi halbe. Ja, das heißt, der Ausdruck wird unausgewertet eingesetzt und jetzt wird dann Schritt für Schritt vereinfacht. Das heißt, jetzt wird hier 1 ausgewertet und dort 1 ausgewertet und dann kommt 2 raus. Was ganz offensichtlich passiert ist, ich habe die Arbeit zweimal gemacht. Ja, ich muss den Sinus zweimal ausrechnen. Solche Programmiersprachen, die Sie finden, unterscheiden sich jetzt, ob Sie nun Call by Value oder Call by Name zugrunde legen. Und dann gibt es, wie gesagt, noch so diese Twitter wie Call by Need und ähnliche Dinge. Ich habe zum Beispiel gerade mal überraschend eine dieser Modellierungssprachen, die da gerade in dem Bereich der Ingenieurentwicklungen sehr stark genutzt werden, gesehen, wo Sie so Diagramme zeichnen und einfach sagen, so die Werte oder irgendwas ausnehmen, irgendwelche Dämpfungen von Kondensatoren oder irgendwas als Ergebnis, geht dann hier in den Bereich ein und dann stellt sie raus, dass ein Ergebnis an 3 Stellen gebraucht wurde und siehe da, der rechnet es auch 3-mal neu aus. Ja? Das heißt also, es ist durchaus so, dass es Sprachen gibt, die mit diesem Verfahren voll bei einem arbeiten, wo es an der Optik eigentlich wesentlich ineffizienter aussieht. Wenn Sie irgendwann in Ihrem Leben mal Texte mit LaTeX schreiben, dann werden Sie feststellen, dass LaTeX eine hochinteressante Kombination hat, die machen wirklich Call by Expression, die setzen das hier wirklich textuell ein, die machen genau Call by Name, wobei dann allerdings, wenn dann noch in diesen Sinus irgendwelche Variablen vorkamen, dann die an jeweilige Stelle frisch gebunden werden, wo auch kein Mensch mehr weiß, was eigentlich passiert. Glauben Sie mir, ich weiß, wovon ich rede. Ich habe Nächte schon in diesem Problem zugebracht, um rauszufinden, warum mein Text anders aussieht, als ich ihn mir ausgedacht habe. Ja, also das heißt, das ist durchaus alles etwas kompliziert. So, es sieht hier so aus, als ob Call by Value die auf jeden Fall schönere Variante ist, einfach weil weniger gerechnet wird. Das stimmt auch im Prinzip, aber es gibt eben auch Nachteile. Und das hat damit zu tun, dass Call by Value ist strikt in allen Argumenten. Und was heißt das? Das heißt nun Folgendes, wenn wir sowas schreiben wie falls y größer 0, dann x durch y, else nur x. Dann ist das, wie wir inzwischen wissen, ein wohl definiertes Konstrukt. Ja, das heißt, dieses hier schreiben wir immer wieder. Wenn ich jetzt die Idee haben sollte, Folgendes zu schreiben, führe ein, eine Funktion kommt von, also Funktionalität gebe ich gar nicht an, das ist gerade das Grundkreuz, Alpha Kreuz Alpha oder irgend sowas, also was immer dann Alpha ist, und ich sage B, T, E, also Bedingung, then und else Teil, und die definiere ich als if B, then T, else, e, halt. Wo muss ich else schreiben? Ich bin da mehr Zeit mit Klicken als mit Schreiben hier. So, wenn ich dieses mir anschaue und jetzt den Aufruf mache, kommt von y größer 0, x dividiert durch y x. Dann passiert Folgendes. Wenn ich mir das hier anschaue, dann kann ich sagen, call by name, okay, call by value, scheitert. Warum? Folgendes. Wenn ich call by name für dieses Cont hier nehme, dann werden diese drei Terme, y größer 0, x durch y und x, so wie sie sind genommen, in den Rumpf eingesetzt. Und dann wird ausgewählt, if b denn, also damit b ist jetzt y größer 0, also if y größer 0, denn, dann wird ausgewählt x durch y, ansonsten x. Das heißt, die Tatsache, wenn jetzt das zum Beispiel y gleich 0 ist, das ist ja genau der kritische Punkt, wenn y gleich 0 ist, dann wird bei call by name trotzdem hier abgefangen und es passiert nichts. Bei call by value nehmen wir an, y wäre 0, wenn wir also zum Beispiel dann haben, also Beispiel, y gleich 0 und x gleich 1, dann kommt eben raus, bei diesem cont wird jetzt an der Stelle y ist gleich 0, also kommt hier false raus. Da würde bei dem if-Ausdruck der then-Zweig ignoriert werden und nur der else-Zweig genommen, aber jetzt wird eben erstmal 1 durch 0 hier bewertet und hier gehen wir eine 1 hin und 1 durch 0 führt bereits bei call by value auf einen Fehler. Das heißt, er kommt gar nicht bis zum if runter. Das heißt, er versucht den zweiten Wert auszurechnen, weil er gar nicht weiß, dass er den Rumpf nie bräuchte. Ja, deswegen wird einfach dieser Wert führt dazu, dass das Programm hier bereits auf einen Zero-Divide-Fehler aufläuft, obwohl, wie gesagt, im Rumpf der Wert nie gebraucht wurde. Das heißt, man kann sagen, dass sozusagen generell gilt, in einem Call-by-Value ist die Ausführung meistens schneller, weil Dinge, Betonung auf meistens, weil die Dinge nicht unnötig oft ausgewählt werden. Also wie in dem oberen Beispiel, dann der Sinus die halbe zweimal ausrechnen. Bei Call by Name hat man meistens, ihre Betonung auf meistens, mehr Arbeit, weil es solche Doppelberechnungen. Wenn ein Parameter einfach viermal im Rumpf vorkommt, wird er eventuell auch viermal ausgerechnet. Aber es kann auch andersrum gehen. Wenn Sie das Beispiel hier gerade in dem Cont sich anschauen, nehmen wir mal an, das Ding wäre definiert, aber statt x durch y wäre eine ganz komplizierte Berechnung, die eine halbe Stunde dauert. Dann wertet er bei Call by Value diese Berechnung eine halbe Stunde lang aus, dann geht er in den Rumpf rein und stellt fest, ups, der Sensor wird gar nicht gebrauchbar vor. Aber er hat eine halbe Stunde schon investiert, um den Wert auszurechnen, übergibt das Ergebnis und dann festzustellen, brauche ich doch. Ja, also Call by Value kann auch der langsamere werden. Aber es ist in der Praxis ganz selten der Fall. Also, dass man wirklich Parameter eingibt, die dann gar nicht gebraucht werden, tritt sehr selten auf. Aber dass ein Parameter fünfmal im Rumpf vorkommt, das passiert oft. Deswegen sagt man, als Daumenregel, Call by Value ist die schnellere, Call by Name die langsamere Variante. Aber wie gesagt, man kann exotische Gegenbeispiele finden, wo es dann genau andersrum ist. Wichtig ist aber das Problem, und das ist diese Begriffe der Striktheit, die hängen eng zusammen. Und den schreibe ich noch, weil es ganz am Schluss so etwas hektisch war, nochmal kurz drauf. Ich schaue auf die andere, dann kann das hier stehen bleiben. Das heißt, wir können sagen, eine Funktion f von x1 bis xn, also sie soll n Parameter haben, heißt strikt im Eaton-Argument wenn gilt falls xi gleich bottom, das sage ich gleich noch was dazu, dann gilt F. Und dieses Symbol Bottom hier entspricht, ist undefiniert. Dieses Bottom ist ein kompliziertes Konzept. Der Name kommt, das werden Sie bei Uwe Nestmann in TG 1 vermutlich hören, bin ich ganz sicher, ob er Verbände macht, also Verbandstheorie, ist ein Begriff der Algebra. Und bei Verbänden gibt es zumindest bei bestimmten Verbänden ein sogenanntes größtes und ein kleinstes Element. Und das größte heißt Top, das schreibt man wie so ein P, und das kleinste Bottom ist genau das, was hier steht. Man hat in der, irgendwann in den 60er, 70er Jahren, als die Leute anfingen, sich mit Semantik und Programmiersprachen ernsthaft zu befassen, hat ein Mathematiker namens Dana Scott in England versucht, eine Semantik für Lambda-Kalkül zu gehen, also ein mathematischer Konzept, und hat dabei entdeckt, dass man Verbandstheorie dafür hernehmen kann. Und da wurde dann das völlig undefinierte Programm, also das Programm, das man als schreibt kann, while true do nothing bot, wurde die Funktion f von x gleich f von x. Na, f ruft sich man selber auf, also ein Programm, das nie endet. Das ist bot. Ja, das heißt, es. Und die Philosophie dahinter ist, dass man sagt, ich messe ein Programm daran, was ist, wie es mir Output generiert. Also wenn Sie sich vorstellen, Sie ein Programm zuschauen und dann entsteht so peu à peu auf dem Bildschirm mehr Ausgabe. Und dann können Sie sagen, dass der Informationsgehalt, den Sie aus dem Programm bekommen, immer mehr anwächst. Ja, Sie kriegen immer neue Teilergebnisse. Also die Information wächst. Das ist so ein bisschen die Philosophie dahinter. Und das Bottom sagt, da ist gar keine Information. Ich sehe nichts rauskommen. Also Bottom ist sozusagen die Nullinformation, da ist nichts da. Und ein nicht terminiertes Programm ist offensichtlich die Nullinformation, da passiert gar nichts. Ja, definitiv nichts. Es kommt nicht mal in ganz langsamen kleinen Häppchen Information, es passiert schlicht gar nichts. Deswegen sagt man, dieses Bottom wird genommen als sozusagen der kleinste Informationsgehalt, nämlich gar keine. Und die Schwierigkeit war in der Theorie, das Bottom würde dann, das Top würde dann irgendwie heißen, die Information ist widersprüchlich. Und da, das ist dann in der Informatik nicht mehr ganz so nachvollziehbar, was dieser Begriff soll. Und dann hat irgendwann jemand festgestellt, dass man auch mit unteren Halbverbänden weiterkommt, dann braucht man das Top nicht, sondern das Bottom dann mal alle. Jedenfalls hat sich aus dieser Zeit eingebürgert, dieses Symbol hier Bottom als undefiniert zu nehmen. Beachten Sie, Bottom ist kein Element der Syntax. Sie können nicht hinschreiben, falls x gleich bottom, dann mach irgendwas. Das würde bedeuten, falls x gleich terminiert nicht, dann tue was. Also müssen Sie entscheiden, dass der Wert da drüben wirklich nicht terminiert, das geht nicht. Ja, das heißt, der Test, if x gleich bottom, ist selber bottom. Und das heißt, die if-Entscheidung wartet ewig. Also lesen Sie bottom, als dann terminiert was nicht. Deswegen können Sie die Syntax nicht reinschreiben. Sie können insbesondere eben kein Stück Syntax schreiben und sagen, falls x gleich bottom dann. Wir benutzen das Bottom nur dann, wenn wir über unsere Programme reden. Also wenn Sie sich praktisch auf die Metaebene begeben, nicht das Programm selber sind, sondern Sie sind einer der Basis, die das Programm liest und jetzt über das Programm redet. Ein Mathematiker, der nimmt dann Bottom und sagt, okay, diese Schleife terminiert nie, das weiß ich, das ist Bottom. Ja, das kann er nicht in einen Computer reinfüttern, sondern er diskutiert das Programm und sagt, das soll Bottom sein und das soll nicht Bottom sein. Das ist die Rolle. Sie müssen einfach diese zwei Ebenen ganz klar unterscheiden. Also die eine ist die Programmebene, die Sie in den Rechner reinstopfen und der dann was tut. Das ist das, was die syntaktischen Opale in Java, in C angeben. Und das andere ist, wenn Sie anfangen, über die Dinge zu reden. Und Bottom gehört in diese zweite Ebene. So. Das heißt, so ein Programm heißt, also eine Funktion heißt strikt im given Argument, wenn also gilt, wenn die Berechnung des given Arguments unendlich lange dauert, weil es nicht terminiert, dann terminiert auch mein Programm nicht. Weil ich, bei Call by Value ist eben dann genau strikt in allen Argumenten. Der versucht erstmal alle Argumente auszurechnen, eines davon braucht ewig, also kommt er nie dazu, F auszuführen. Deswegen hängt Call by Value mit strikt zusammen. So, wir sagen, entsprechend, halt, entsprechend. Eine Funktion heißt strikt oder entsprechend nicht strikt. Das heißt, es kann bei geeigneten anderen Werten f von a1 bis ai-1, dann kommt hier, habe ich es falsch gemacht, dann kommt hier bottom an der Stelle und dann geht es weiter mit ai plus 1 bis an. Ungleich bottom ist möglich. Bei geeigneten, das kennt ihr etwas, also ich glaube, wir müssen doch auf die andere Seite tun. Ich muss doch ein bisschen um die Kurve rum. Mit anderen Worten, die ist nicht strikt im Innenargument, wenn es sein kann, wenn nur die anderen Argumente geeignet sind, dann tut mir das Bottom an der Innenstelle nicht weh. Und das if then else ist genau so eine Situation. Das if then else selber ist als Konstruktion im zweiten und dritten Argument nicht strikt, weil gesagt wird, wenn eben an der zweiten Stelle ein Bottom käme, aber ich als erstes Argument false habe, dann gehe ich in den Send 2 gar nicht rein und dann tut es mir nicht weh, dass da eine unendlich lange Beendung käme. Ich gucke sie mir ja gar nicht erst an. So, und das heißt, call by value heißt, alle Funktionen sind strikt und call by name gibt Ihnen die Chance, auch nicht strikte Funktionen zu haben. Und dieses if then else, das finden Sie in praktisch jeder Programmiersprache, ist sozusagen die eine Konstruktion, die in allen Sprachen nicht strikt ist, üblicherweise. Ja, das if then else ist sozusagen ein Ding, mit dem ich zumindest eine Stelle habe, wo es nicht strikt ist. Und man weiß, wenn es nicht wenigstens eine solche Stelle in der Sprache gibt, dann kann man überhaupt keine Rekursion machen. Weil dann eben, dass man immer alles am Ende lang betrieben durfte. So, das nochmal zur Wiederholung dieser Begriffe, die wir einfach immer wieder benutzen werden. Und damit will ich jetzt aber wirklich mit dem Teil aufhören, mit den Funktionen, nach dieser etwas längeren Wiederholung, als ich dachte. Und wir wollen jetzt in den Bereich gehen, der unsere einzige Chance ist, etwas spannendere Programme im Laufe der Zeit zu schreiben. Weil ganz ehrlich gesagt, wir so ein bisschen bereits kämpfen, noch Beispiele zu finden, wo wir was üben können oder vorführen können. Weil einfach die Sprachmittel, also wir haben Rekursion, wir haben if then else, Funktionsaufruf, Funktionsdefinition und das war's dann auch schon. Und das Ganze über ein paar Integers und Reals, da ist die Menge der Programme, die man schreiben kann, beschränkt. Das heißt, die Aussage ist nur partiell richtig, die ich jetzt gerade mache, weil man natürlich in der Informatik zeigen kann, dass ich mit tierischen Tricks alles da hineinkodieren kann, was überhaupt berechenbar ist. Aber das wollen Sie nicht sehen, wie die Programme dann ausschauen. Ja? Das machen die Theoretiker wahnsinnig gerne, wenn sie Mächtigkeitsbeweise machen. Die sagen, ach, ich kann ja alles kodieren als Funktion, die dann so und so aussieht. Das geht, aber es ist völlig unlesbar. Ich nenne das gerne Theory-Hacking. Ja? Auch nicht viel besser als C-Hacking. Ja? Nun, das ist für theoretische Untersuchungen, was es macht oder nicht macht, eine spannende Geschichte. Aber es ist nicht programmiert. Das heißt, wir sind, was dann die praktikablen Beispiele angeht, so ein bisschen am Limit schon angestoßen. Warum? Weil die Informatik für alles, was sie berechnet, letztlich auch Datenstrukturen braucht. Die Integers und Reals sind ja ganz nett, aber wir brauchen mehr. Und praktisch alle Sachen, die halbwegs interessant sind, arbeiten auf Datenstrukturen. Das heißt, es gibt wichtigere wesentlich umfassendere Konzepte, als wir sie kennengelernt haben. Was haben wir mit drei Datenstrukturen kennengelernt? Indirekt haben wir schon kennengelernt, dass wir Tupel bilden können. Ja, ich kann also Modulo von x, y, ich habe ein Pärchen gemacht. Also ich habe schon mehr als nur zwei Zahlen, sondern jeweils Zahlen. Ich kann die auch zusammen zu einem Paar zusammenfassen. Aber das ist noch ein bisschen sehr wenig. Da muss ein bisschen mehr her. Die Programmiersprachen unterscheiden sich so ein bisschen in dem, was ihre charakteristischen Datenstrukturen sind. Programmiersprachen haben Datenstrukturen, die für sie sozusagen im Zentrum stehen und die anderen sind eher beiläufig. Also die meisten Programmiersprachen können irgendwie alles machen. aber sie sind in gewisser Art schon besser als für andere. Die meisten Programmiersprachen, Pascal, Fortran, Algol, C, wie sie alle heißen, basieren auf Arrays. Arrays sind einfach eine Anordnung von Elementen, initiiert von 0 bis n. 0 bis n minus 1 meistens, blöderweise. Das heißt, ich fange meistens bei 0 an, was sehr lästig ist, oft manchmal möchte ich bei 1 anfangen, ich muss auch bei 0, dann muss ich immer umrechnen, dass ich beim Index nicht rutsche. Aber im Wesentlichen kann man sagen, okay, ich kriege halt vom ersten bis zum letzten die Elemente und dann fängt man an, auf diesen Arrays zu arbeiten. Und das ist der Standard. Fortran hat das eben eingeführt und alle anderen haben es irgendwie aufgebaut. In den funktionalen Sprachen hat sich eher die sogenannte Liste als die zentrale Datenstruktur herausgestellt. Auch Bäume, werden wir alle kennenlernen, sind da eher angebracht, während Arrays ist es sperrigste in den funktionalen Sprachen. Umgekehrt haben die anderen Sprachen mit Listen und Bäumen wieder ihre Probleme ein bisschen. Da muss man da mehr aufpassen, dass man da keine Fehler macht. Es gibt aber auch Programmiersprachen, die zum Beispiel als hier der zentrale Datenstruktur Strings haben. Die Programmiersprachen, die einfach darauf fabriziert sind, auf Texten zu arbeiten. Und das stellen sie alles als Texte ab. Ja, das heißt, sie haben eine wunderschöne Sammlung von Basisfunktionen auf Texten. So wie wir bei Funktionsprachen plus minus mal diff kennen, haben die bei Text alles, was man hat. Finde einen Teiltext, finde irgendwas, die sind auf Texte fabriziert. Ja, das heißt, das können sie ganz gut und die anderen Sachen nur sehr schlecht. Andere Sprachen können plötzlich sowas wie XML oder HTML besonders gut, ja, weil sie fürs Web geschrieben wurden. Das heißt, jede Programmiersprache hat so ein bisschen ihre Datenstruktur, in der sie besonders gut ist, oder ihre Art von Datenstruktur, sollte man sagen, und bei den anderen wird es ein bisschen holpriger. Und Sie werden im zweiten Semester mit Java arbeiten, dort werden Sie eben eine Sprache sehen, die sehr stark auf Arrays arbeiten kann. Wobei, so doll ist da ja aber gar nicht, ganz ehrlich gesagt, da wäre Fortran oder so Sprachen besser. Und wir werden eben in Opal jetzt den typischen Vertreter der funktionalen Sprachen sehen, wo es dann vor allem mit Listen und ähnlichen Dingen weitergeht. Und wir arbeiten uns jetzt da mal ganz langsam hin. Und das heißt, also wir wollen jetzt in den Bereich Datenstrukturen hinein. Wir werden in Analogie zu Funktionen auch wieder zwei zentrale Schlüsselwörter entdecken. Nämlich, so wie bei Funktionen, Fun und Def hatten. Mit Fun haben wir gesagt, das ist die Funktionalität, das geht real kreuz real nach int. Und Def hat dann gesagt, wie es funktioniert. So werden wir dort, Sort führt im Grunde nur den Namen ein. Also wenn Sie gesagt haben, Fun, Fakultät, geht int nach int oder nat nach nat, haben Sie den Namen Fakultät eingeführt, sagt, die gibt es jetzt, und außerdem zeigt gleich den Typ. So werden wir Sort Line oder Dreieckeln, wenn wir Geometrie gleich machen, einführen, es führt wie Fun Fakultät, führt Sort Dreieckeln den Namen für einen Typ ein. Wenn wir Funktionalität mit Doppelpunkt dahinter noch gesagt haben, und das geht int kreuz int nach real, macht das keinen Sinn, weil die sind alle Typen. Ja, das heißt, wir können die nicht genauer klassifizieren, sondern deswegen führen wir den Namen ein. Das ist zum Beispiel in Haskell etwas anders, dort geht es um eine Typklasse, da kann man noch ein bisschen was mit Typklassen machen. Also kann man die Typen noch filigraner charakterisieren. Bei uns, wir können einfach nur sagen, das ist ein Typ. Und so wie es dann bei der Funktion def gibt, wo dann drin steht, und so rechnet sie, das ist der Algorithmus, der dahinter steht, so gibt es dann die so eine Data-Konstruktion, die sagt, wie der Typ dann im Detail aussieht. Und das heißt, wir werden also im Signaturteil werden wir mit Sort die Namen einführen und im Implementation-Teil mit Data die Definition, wobei wir im Implementation-Teil dann uns auch mit dem Datenteil begnügen, wir müssen nicht jedes Mal Sort noch dazu sagen, wenn da nur Data steht, greift ihm das auf. So, deswegen fangen wir mit dem Data-Teil an. Wir beginnen mit dem Einfachsten, ich sage gleich Datenstrukturen, wir werden im Wesentlichen Folgendes haben, wir werden sogenannte Produkte kennenlernen, auch Tupel genannt. Wir werden Summen kennenlernen. Manchmal sprechen wir auch von Varianten. Und wir werden Rekursionen kennenlernen. Auch das ist nicht überraschend, wir brauchen irgendwo Rekursion, sonst ist alles ziemlich langweilig. Ein Spezialfall von Summen wird bei uns so eine
Situation sein, aber das spielt nur eine ungeordnete Rolle.
So, wenn Sie mal nach hinten gucken, aus der Mengenlehre ist nicht sehr überraschend, dass genau die Teile vorkommen.
Ja, Sie können also halt bei Menge können Sie ein Produkt bilden, also das Dupli, A kreuz E kreuz C kreuz E, und dann können Sie auch Vereinigung machen, A Vereinigung,
die nach Möglichkeit gesund sein soll. Diese Konstruktion haben wir auch, weil Datentypen beschreiben ja Mengen von Werten. Das ist ja der genaue Knackpunkt. Das heißt, wir müssen sagen, was ist eigentlich ein Datentyp? Das heißt, die Frage, und die Antwort lautet, es ist eine Menge von Werten, die gewisse gemeinsame Operationen haben. Jetzt bin ich nicht ganz sicher, wie weit Uwe Nestmann in Tegi ist, aber ich vermute mal, dass er dieses Wort schon eingeführt hat. Wenn nicht, dann tut es demnächst. Das ist eine Algebra.
Glauben Sie mir, viele der berühmten Praktiker im Software Engineering zucken zusammen, wenn man ihnen das sagt. Weil Algebra, das klingt nochmal mal nicht. Aber sie haben überhaupt kein Problem, mit Daten zu arbeiten. Sie sind völlig verstört, wenn man sagt, ihr arbeitet seit Jahrzehnten in Algebra. Hä? Wieso? Ich habe nie eine Algebra angepasst. Wann hast du das mal A plus B bei Mythos geschrieben, dauert. Das hat der Algebra gemacht. Ja? Das heißt, eine Algebra ist eben ein bisschen mehr als eine Menge. Eine Algebra hat eine Basismenge, das sind zum Beispiel bei ihm die Zahlen, die wir darstellen können. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, minus 1, minus 2, minus 3, bis zu Max, Min und Min, die sind bei uns etwas eingeschränkt. Ja? Das ist eine gewisse Menge von Zahlen, eine endliche Menge, leider. Während in der Mathematik die eben unendlich ist, das ist eines unserer ganz großen Probleme. Ja, dass die Addition eben dummerweise keine totale Funktion ist. Ich kann A plus B rechnen und B undefiniert. Nämlich, ich habe Max hinten geschrieben. Dann kommt eine Fehlermeldung. Ja, es ist ungewöhnlich, wenn man weiß, dass die Division ein Problem macht, dass auch die Addition schwierig sein kann, ist man irgendwie nicht gewohnt aus der Schule. Ist aber leider in der Informatik so. Das heißt, ich habe eine Menge von Werten und ich kann da auch ein paar Operationen machen. A plus Säulebeilung, links und links. Und das nennt man einfach eine Algebra. Und alle Begrifflichkeiten, die um die Algebra sich rum ergeben, Homomorphismus und was sie da alles an schönen Begriffen haben, sind bei uns unmittelbar anwendbar an der Stelle. Ja, das sind alles eigentlich, wenn der Uwe Nestmann den Wilkomorphismus einführt, wenn sie sagen, hat er glaube ich noch nicht gemacht oder hat er schon? Hat er schon. Was ist ein Homomorphismus? Ganz einfach, zum Beispiel die Beziehung zwischen Signatur und Implementation ist ein Homomorphismus. Ja? Signatur ist nämlich die reine Algebra ohne Eigenschaften, das beschreibt eine Menge aller Algebren und damit also die Wirkung in Term-Algebra, hat er auch schon erwähnt, nehme ich mal an. Und die Implementierung ist dann eine konkrete Algebra und die Verhältnis zwischen Term-Algebra, also dem, was die Signatur generiert, und der tatsächlichen Implementierung ist ein Homomorphismus. Mit anderen Worten, was Uwe Nestmann tut, ist nichts anderes, wie das, was wir praktisch machen, indem wir in den Computer Programme eintippen, das sozusagen, was dahinter an Theorie steckt, was wir eigentlich treiben, sobald man es mathematisch betrachtet. Das heißt, diese gesamte Gültigkeit haben wir hier und der wesentliche Punkt ist, sie werden ganz oft auch in den Leuten ihre Programmiersprachen beschreiben, wir hören ja, Typen sind halt Mengen von Werten. Und das ist ein bisschen zu kurz gesprungen. Ein Typ ist nicht nur die Menge von Werten, sondern ein Typ haben wir immer auch assoziiert in der Informatik eine gewisse Menge von Operationen, die man mit diesen Elementen machen kann. Warum, wenn ich Elemente habe, mit denen ich nichts machen kann, ja, was nützt es mir dann, wenn ich sie da habe? Ich kann sie ja noch nicht mal anschauen, weil machen, ich würde schon angucken und aussehen auf dem Bildschirm, diese eine Operation. Also ein Element, auf dem ich nichts machen kann, ist gar nicht da eigentlich. Umgekehrt, ich kann auch keine Funktionen schreiben, wenn ich nicht Elemente habe, auf denen ich arbeite. Das heißt, Sie können, es gab, ich sage das deswegen, weil es in den Ende 70er, Anfang 80er Jahre des vorigen Jahrhunderts eigentlich noch nicht genutzt inzwischen, gab es eine große Debatte, ob man Software Engineering funktionsorientiert oder datenorientiert betreiben soll. Soll man seine Software anhand der Daten organisieren oder soll man es anhand der Algorithmen, der Prozeduren, Methoden organisieren? Also was ist die richtige Aufbaustruktur für Software? Und ich höre zu denen, die sich über diesen Streit amüsiert haben, weil wie gesagt, du kannst das eine nicht ohne das andere machen. Das ist wie die zwei Seiten einer Münze, ja? Kann man eine Münze nur mit einer Vorderseite machen? Ja? Wie soll ich eine Münze machen, die keine Rückseite hat? Das ist keine Münze mehr. Genauso wie es ihnen nicht gelingen wird, ein Loch herzustellen, ohne auch eine Umgebung zu haben, in der das Loch stattfindet. Ein Loch ohne Umwelt gibt es nicht. Es ist kein Loch, es ist einfach nichts da. Also das heißt, es gibt Dinge, die einfach miteinander verbunden sind und dann ist die Frage müßig, ob das eine Vorrang vor dem anderen hat. So, das heißt, dieser Effekt, dass wir zu einem Typ gewisse Operationen haben, die dazu gehören, das ist einfach das, was essentiell ist und damit sind wir einfach im Bereich der Algebren. Mit anderen Worten, Typen sind letztlich Algebren und was wir lokal machen, wir schreiben die dann auch noch in der Form von Algebren auf, wir geben die Signatur an, dann wieder den Term eingebaut, das ist eine Menge aller Programme, die ich drüber schreiben kann. Und das dann auch verbunden mit einer Implementierung, das heißt, da ist implizit ein Homomorphismus, der eben sagt, wie das von Term Algebra zu interpretieren ist, das heißt, wenn ich dann Programm hinschreibe, was das wirklich tut. So, und da müssen wir das halt mal durchbuddeln. Jetzt kommen die Konstrukte der Reihe nach. Und es gibt einfach so ein paar Standarddinge. Wenn ich jetzt Produkte einführe, das ist das Einfachste. Produkte haben wir im Prinzip schon kennengelernt. Nämlich, wenn wir Funktionen mit drei Argumenten hatten, hatten wir einen Dreitypik gemacht. Nur diese Produkte waren anonym, wir hatten keinen Namen dafür. Wir konnten nicht das als Einheit betrachten, sondern wir konnten nur sagen, Funktion Binum hat zwei Argumente, int a, int b oder nach a, nach b. Und dann kann ich über a und b einzeln reden. Aber das Pärchen, bestehend aus einem a und einem b, hatte keine eigene Identität. Ich konnte nicht sagen, okay, ich nehme jetzt das Pärchen in die Hand und nenne es x. Das genau kann ich jetzt mit der neuen Konstruktion machen. Das heißt, und das Wort, das wir haben, das Keyword, ist Data, das entspricht unserem Def bei den Funktionen. Und der Klassiker, den erstmal in jedem Buch Sie finden werden, ist natürlich, man nimmt die Geometrie her, da ist einfacher geht es gar nicht. Data Point ist, und ich schreibe es jetzt erstmal hin und erkläre die einzelnen Bestandteile. Point von, und jetzt habe ich x, Doppelpunkt real und y, Doppelpunkt real. So, ich gebe noch ein zweites Beispiel an, damit man dann über beides gemeinsam reden kann. Zum Beispiel kann ich ja, wir haben ja die reellen Zahlen im Rechner, das sind aber ganz bestimmte Gleichpunktdarstellungen. Wenn ich über die rationalen Zahlen reden möchte, dann kann ich das auch so machen, dass ich sage, ein rationale Zahlen sind, und das kann man schon so beschreiben, wenn man es haben will, ich habe einen Zähler, halt nicht, machen wir einen Unicode. Wir haben einen Zähler, der ist int, und wir haben einen Nenner, der ist nat. In anderen Worten, das Vorzeichen des Buches packen wir in dieser Darstellung zwingend in den Zähler hinein und der Nenner ist eine natürliche Zahl. So, das ist erstmal zwei Beispiele und an denen kann man jetzt die Begriffe dann kurz erläutern. Was wir haben, diese beiden Teile hier, das nennen wir Sorte und das ist der Name des Typs oder dieser Menge. Ja, also die Dinge haben Namen. Das Wort Sorte hat wahrscheinlich Uwe Nestmann auch benutzt dafür. Die verschiedenen Bücher unterscheiden sich ein bisschen, welchen Namen sie diesen einzelnen Teilen geben. Sorte ist eine der meisten Teile. Das heißt, sie hat damit einen Namen für die Dinge. Und das heißt, auch int, real, boolean sind Sorten. Ja, die haben wir bisher schon benutzt. Das sind sogenannte primitive Sorten, die in der Programmiersprache da sind in den meisten. Hier haben wir jetzt Sortensymbole, die wir selber eingeführt haben. Dann haben wir hier die sogenannten Konstruktorfunktionen.
Das heißt, die generieren uns aus dem Element ein neues Ganzes. Die packen die sozusagen ein. Und dann, das letzte hier, diese beiden und diese beiden sind die sogenannten Selektorfunktionen. Ja. Ja. So, das heißt, so ein Produkttyp wird eingeführt, indem ich dem Ding einen Namen gebe, nämlich seine Sorte, indem ich einen Konstruktor angebe, wie man die Dinger zusammenbaut, und indem ich Selektoren angebe, mit denen ich die Einzelteile wieder rausholen kann. Und die drei Dinge brauche ich dazu. Und wie Sie an dem Beispiel sehen, habe ich beide Beispiele gleich hingeschrieben, sehen können. Es ist in Opal erlaubt, dass die Sorte den gleichen Identifier hat wie der Konstruktor. Das ist einfach ein Overloading von Identifier, das vom Compiler mühelos auseinandergehalten wird. Aber ich muss es nicht zwingend machen, wie das zweite Beispiel sagt. Wir werden es ganz oft machen, dass der Konstruktor und der Sortenname identisch ist. Wenn Sie im nächsten Semester Java programmieren, dann werden Sie feststellen, dass es in Java zwingend so ist. In Java heißt der Konstruktor immer genauso wie der Sortenname. Java besteht darauf, dass die identisch sind, schreibt deswegen auch nur einmal hin. Ja, wenn Sie irgendwie in Java heißt es dann zum Beispiel dort, wenn Sie in Java irgendwie sagen, Point P ist gleich New Point 3,4 und das linke Point, das linke Word Point ist die Sorte, das rechte ist der Konstruktor. Ja, so wie bei uns es auch heißt, Point P ist gleich Point 3,4. Achso, das habe ich gar nicht hingeschrieben, muss ich das mal machen. Ja. Das heißt, also Anwendungen jetzt, das heißt, wenn ich die habe, das ist jetzt aber alles, zum Beispiel wenn ich sagen let P, und jetzt kann ich Point hinzuschreiben oder nicht, das wissen Sie ja inzwischen, let P von der Art Point gleich Point von 1.7 minus 2.9. Und natürlich die typischen Ausdrucken kennen Sie inzwischen Opal, mache ich hier an der Folie nicht, aber müssen jetzt noch diese Codes und den Ausdruckzeilen dazu schreiben, will ich jetzt nicht groß nicht damit aufhalten. Oder ich kann auch sagen, let Q gleich Point 3,3 und let Origin gleich Point 0,0. Und dann kann ich noch sagen, let P1 Doppelpunkt hoch, Doppelpunkt glatt, das ist ja noch falsch schon. Bis ein, vergessen wir die zweiten Leiterzeichen, müssen Sie schon wissen, wenn das passiert. Bis Bruch von minus 1 und 2 und dann sagen P2 ist gleich Bruch. 1,2 und so weiter und so fort. Was ich hier andeuten will, ist, Sie dürfen in Opal, wenn Sie Lust dazu haben, immer zu jedem Ding noch einen Sorte, einen Typ dazu schreiben. Sie können es aber bei den letzten Deklarationen auch bleiben lassen. Ja? Also, wenn Sie diese orangen Teile können Sie schreiben, müssen aber nicht. Ja, das ist auch so okay. Warum? Der Compiler anhand des Wortes Druck weiß, okay, das ist eine rationale Zahl, also kann er gleich hier ergänzen, P2 muss rational sein, sonst würde das keinen Sinn machen. Ja, das, dann kriegt der Compiler auch ohne Identität raus. Das heißt, was hier passiert, wenn Sie das dazu schreiben, dann geben Sie dem Compiler eine Zusatzinformation, in anderen Worten, Sie sind in der Lage, Ihr Programm prüfen zu lassen, ob Sie sich vertippt haben. Ja, das heißt, diese orangen Zufügungen helfen Ihnen, Ihre eigenen Tippfehler zu entdecken. Während wenn Sie es nicht hinzufügen, Sie weniger Tastaturanschläge haben, aber sich auch mal vertun können, wenn die Namen nicht so ganz eindeutig sind. So, ich glaube, das ist relativ simpel. Gehe ich mal dahin. Ich kann das natürlich auch auf Funktionen machen. Ich kann zum Beispiel eine Funktion Distance einführen. Und diese Funktion Distance nimmt zwei Punkte und liefert mir eine reelle Zahl. Und dann steht da irgendwas def Distance von P1, P2 ist gleich, und dann kommt jetzt halt irgend so eine schöne Formel, und da geht irgendwo ein x von P1, da geht irgendwo ein x von P2, dann geht irgendwo y von P1 und y von P2. Ja? Oder Sie haben dann irgendwo eine Funktion at, wo Sie rationale Zahlen addieren und eine rationale Zahl rausbringen. Und dann haben Sie sowas def at, das lässt sich hier auf dem Ding zu schreiben, Entschuldigung, das wird immer Schätze hier, ist gleich. So, und dann kriege ich dann hier irgendeinen so Let-Ausdruck, und da steht dann irgendwo z, hängt dann davon ab, und dann geht irgendwo hier Zähler von R1 irgendwas, und hier kriegen Sie ein N, da geht dann auch irgendwie Zähler bis von R1 und so weiter alles ein, und dann kommt irgendwo in, und dann sagen Sie irgendwo ein Bruch Zähler, N. Ja, ein bisschen reingequetscht, sorry, aber kriegst nicht anders hin hier. Das heißt, was ganz typisch ist, wenn Sie also zwei rationale Zahlen haben, dann legen Sie einen Ausdruck, wo Sie halt auch die Komponenten Zähler R1, Zähler R2, Nenner R1, Nenner R2 rechnen halt, wie man das macht, die übliche Art, wie man Addition auf rationalen Zahlen macht. Da kriege ich den neuen Zähler, den neuen Nenner, und das Ergebnis mache ich eben, indem ich eine rationale Zahl wieder konstruiere. Ja, deswegen steht hier ein Konstruktor, und das ist ein Element vom Typ Graph. Und dann sehen Sie schon, so führt man neue Zahlenbereiche ein. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie rationale Zahlen habe, dann muss ich halt selber mir ein 8-Subgriff-Mult einführen, die üblichen Rechnereien, dann den GGT rausrechnen, das ist ja nicht ganz so einfach bei rationalen Zahlen, das muss ja auch in der normierten Darstellung gebracht werden, und der ganze Kram, der dazu kommt. Das ist ein bisschen aufwendige Rechnerei, deswegen ist es im Rechner nicht automatisch da, ist aber eigentlich die bessere Darstellung als reelle Zahlen. Und wenn Sie zum Beispiel auf Kontrollprozessoren gehen, wenn Sie also irgendwie in die Basisindustrie gehen und dort dann irgendwie die Controller für Benzineinspritzung programmieren dürfen und ähnliche Dinge, dann werden Sie sich überraschend feststellen, dass diese Prozessoren alle gar keinen Floating Point haben. Das heißt, Sie müssen die Real-Zahlen simulieren, indem Sie mit Integers arbeiten. Und dann hängt es davon ab, ob Sie rationale Zahlen simulieren, oder manchmal sagt man auch, wenn man in einem bestimmten Bereich ist, dann nimmt man einfach diesen Bereich und simuliert ihn überhaupt nicht in natürlichen Zahlen. Ja, das heißt also, ist klar, wenn Sie nehmen an, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, dann nehme ich als Dimension des Ganzen zur Basis 10 und wähle von 1, 2, 3, 4 und sind nicht wahrscheinlich losgeworden. Also diesen Tricks arbeiten Sie plötzlich. Was Sie machen ist, Sie schaffen sich Ihre eigene neue Zahlbereich und müssen halt Abzug und so weiter alles einführen neu. Ja, und dann können Sie da rechnen wie mit den anderen auch, und in Opal können Sie das Ad sogar noch als Pluszeichen schreiben und Infix notieren, und dann sind Sie sogar wieder voll im Geschäft. So, also das ist eigentlich alles relativ simpel und einfach. Von der, was Sie da noch vorstellen müssen, ist ungefähr so, wenn Sie jetzt sowas machen wie irgendwie let p gleich point 1,1, müssen Sie sich ungefähr so vorstellen, was da passiert intern ist, das ist jetzt nicht sehr überraschend. Im Grunde genommen wird hier eine, so eine Box aufgemacht, und in dieser Box steht nun beide Zahlen drin. Und diese Box ist ein neues Ding. Das hat jetzt den Typ Point. Und wenn Sie dann mit x von p oder y von p darauf zugreifen, dann geht es hier rein und holt sich eben diese, die sind hier irgendwo sozusagen abgespeichert, und holt sich diese beiden Werte, das ist x von, und mit y von holen sich diese beiden Werte wieder raus, auf die können Sie zugreifen. Das heißt, wenn Sie so einen Konstruktor anwenden, wird da wirklich eine Schachtel auf dem gemacht. Ja, das ist ein neues Ding. Das ist nicht mehr die alte Zahl, sondern es ist ein neues Ding entstanden. Sie können deswegen auch sowas machen wie, das ist ein völlig skurriles Beispiel, aber Sie können einführen Data Box ist gleich, ich nenne das auch Box, von Value Doppelpunkt in. So, wenn Sie jetzt irgendwo einführen, let B1 gleich Box 1 und B2 gleich Box 2 und Sie würden jetzt sagen B1 plus B2, dann kriegen Sie hier einen Fehler. Ja? Obwohl da Zahlen drin sind, haben Sie eine Schachtel drumherum gemacht. Das sind jetzt Dinge vom Typ Box und dass da innen die Zahlen sind, weiß ich zum Teil nicht. Wenn Sie die addieren wollen, müssen Sie erst wieder eine Addition auf Box definieren. Box läuft Box nach Box. Und müssen dann sagen, Value von B1 plus Value von B2 und darum wieder eine Box machen. Ja, Sie müssen sich vorstellen, es wird eine Schachtel rein und wieder rausgefahren. Das macht ein bisschen Arbeit, aber werden Sie feststellen, das finden Sie in Java, in C-Sharp und in den ganzen Sprachen auch. Die machen auch dauernd Boxing und Unboxing. Und es wird ganz lange darüber dann diskutiert, ob dieses Boxing und Unboxing automatisch geht oder ob ich das dann selber machen muss. Und so weiter. Das heißt, was man, warum macht man das? Naja, ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ich kann zum Beispiel, überlegt, dass es einen Namen von Dingen geben soll, Data ich nenne es mal Meter ist gleich Meter von Value Doppelpunkt Real und ich führe ein Data Seconds ist gleich Seconds von Value Doppelpunkt Real. So, dann habe ich jetzt Folgendes. Wenn ich jetzt sage, let Meter B1, ein bisschen hatte ich noch überlegt, ob ich da Meter Distance sagen soll, aber ich habe es mal so gemacht, gleich ich war mir im Gedanken schon eins weiter, deswegen danke, ich war nicht völlig falsch, dankeschön. Also erstmal let D1 Doppelpunkt Meter, schön, ich war schon beim nächsten Punkt. Und jetzt mache ich Folgendes, ich sage 5 Meter. Ups. Und dann sage ich D2 Doppelpunkt Meter ist gleich 7 Meter. Und dann sage ich noch S1 Doppelpunkt Z ist gleich 2 Sekunden und verbleibe. Was habe ich hier rechts gemacht? Ich habe den Trick von Opal benutzt, dass jede Funktion auch eine Kostsignalisation schreiben darf. Ein übler Trick. Aber funktioniert. So wie ich Funktionen in Opal, das ist aber so eine Spezialität von Opal, muss man zugeben. Ja, also ich kann eine Funktion einführen, Stern, die von mir aus Point, Kreuz, Point nach Real geht. Skalarbedruck zum Beispiel, wenn man sich vorstellt. Und ich kann dann schreiben, und ich kann noch eine Funktion Point nach Point machen.
und nenne diese natürlich Invertierung. Und dann kann ich schreiben, nämlich P1 Stern P2. Oder, habe ich schon erzählt, ich kann schreiben Stern P1, P2. Ist nochmal beides erlaubt. Und ich kann dann auch schreiben, Ausrufezeichen von P, also das wollte ich dann auch andersrum, Entschuldigung, wenn dann so ist, eine Reihenfolge machen. Das heißt, ich kann dann entweder schreiben Ausrufezeichen von P1 oder ich kann sagen P1 Ausrufezeichen, zum Beispiel Invertierung oder sowas. Ja, das heißt, man kann Opal dann auch eben eine solche Funktion in Postfix oder so schreiben. Das ist das gleiche hier, als ob ich Meter 5 schreibe. Oder Meter 7 oder 6,2. Ob das wirklich die Lesbarkeit erhöht, bin ich jetzt am diskutieren. Da gibt es bei uns auch seit wir das eingeführt haben, Diskussionen darüber, ob das eine Schnapsidee war oder genial. Wir haben uns bis heute noch nicht geeinigt. Meine Philosophie ist, wenn eine Sprache das anbietet, dann muss jeder für sich entscheiden, ob es benutzt wird oder nicht. Wenn wir es anbieten, heißt das, das muss jeder machen. Ja. Wenn man diesen Dingen sehr vorsichtig umgeht, ist es ganz okay. Wenn man die ein bisschen exzessiv betreibt, dann werden die Programme völlig unlesbar. Also da muss man einfach ein Gespür entwickeln, was gut und was schlecht ist. So, was habe ich jetzt gewonnen? Naja, gewonnen habe ich jetzt Folgendes, dass natürlich, wenn ich jetzt so eine Reihe von Expressions schreibe, wenn ich jetzt irgendwo sagen würde, D1 plus D2, oder irgendwo schreiben würde, D1 mal D2, oder irgendwo schreiben würde, D1 plus S1, oder irgendwo schreiben würde, D1 dividiert durch S1, es gibt noch einer S2, Doppelpunkt 6, gleich 9 Sekunden. S1 mal S2. So, das ist die Frage. All diese Dinge sind erstmal falsch. Warum? Also unter der Annahme, dass Plus und Mal die Ideen Addition und Multiplikation sein sollten. Ja. Warum sagte ich, kann Reals addieren und subtrahieren, aber du hast mir nie beigebracht, wie ich Meter addieren soll, du hast mir nie beigebracht, wie ich Sekunden addieren soll. Und was Meter plus Sekunden oder Meter mal Sekunden sein sollen, ist mir sowieso schwer. Machen Sie mal folgenden Spaß. Kleiner Exkurs. Nein, ich gehe mal schnell dahin. Sie kennen Google? Ja, blöde Fragen. Ja, es gibt ganz schön wieder down, down. In Google gibt es ein Fenster, da können Sie reintippen, was Sie suchen. Da tippen Sie mal Folgendes ein. Tippen Sie mal ein 5 Meter mal 2 Sekunden. Oder nein, mal 5 Meter durch 2 Sekunden. Tippen Sie es einfach mal ein. Oder tippen Sie als nächstes ein 5 Meter. Einfach so, was ich jetzt schreibe, dividiert mit 2 Sekunden mal 5 Sekunden. Tippen Sie einfach das mal in Google ein und schauen, was passiert. Einfach nur gucken. Und wenn Sie das gemacht haben, dann tippen Sie ein 5 Meter mal 3 Dollar. Ja, gucken Sie einfach, was Google macht. Ich will den Spaß nicht nehmen, indem ich jetzt verrate, was passiert. Gucken Sie einfach mal. So. Die ersten haben es schon gemacht, wie ich höre. Und was macht Google? Also 5 Meter mal 2 Sekunden, was kommt raus? Und was steht dahinter? Wenn Sie 5 Meter dividiert durch 2 Sekunden schreiben, dann bringt Ihnen raus 2,5 Meter pro Sekunde. Jetzt tippen Sie mal ein, 3 Meter mal 4 Dollar. Genau. Er führt also Dollarmeter ein und ähnliches. Und wenn Sie das unter Meter dividieren, kommt wieder Dollar aus. Ja, also das macht Google ganz toll. Übrigens tippen Sie mal ein, wenn wir schon das Weißen machen, ein Quatsch weiter, tippen Sie mal ein 4 Sekunden mal 2 Euro. 10 Sekunden US-Dollar. Ja? Er rechnet auch noch gleich den aktuellen Euro-Kurs mit rein. Wenn Sie jetzt dahinter wieder in Euro schreiben, dann kriegen Sie wieder Ihren Wert drauf. Das ist ein Rundungsfehler.
Ja. Also ich muss ehrlich sagen, inzwischen, also es ist so blöd, weil ich habe immer irgendwo ein Firefox offen auf meinem Bildschirm.
Und wenn ich noch schnell was aussenden will, dann mache ich gar nicht mehr den Rechner auf. Ich tippe das sofort in Google ein. Das geht schneller, als den Calculator aufzumachen und dort einzutippen. Zumindest inzwischen mein Standardrechen-Ding geworden. Das macht wirklich Spaß.
Ja. So. Aber diese Schuhe, also die führen eben auch Dollar mit ein. Ja, die kennen da nichts. Sie können jetzt da wirklich reinschreiben, 18 Grad Celsius in Fahrenheit und bringen Sie die Umrechnung. Also das ist gar nicht so blöd, das Tool. Es gibt in Google viel mehr zu entdecken, als Sie glauben. Das hat man ja gar nicht für möglich halten, aber das ist so. So, wir sind jetzt noch hier. Also wir legen erstmal nur Fehlermeldungen von unserem Compiler. Und das ist jetzt genau das Problem. Also wir arbeiten ja in meiner Einheit, in meinem Fachgebiet, sehr stark mit der Autoindustrie zusammen. Wir sind auch ziemlich viel mit diesen Simulationssprachen unterwegs, wo die dann ihre Modelle machen, um dann zum Beispiel irgendwie so ein intelligentes Fahrgestellsteuerung zu machen, die also die Stoßdämpfer elektronisch verstellen, je nach Straßenzustand und was alles gibt. Und dort müssen sie einfach die Physik modellieren. Wir müssen einfach das physikalische Schwingungsverhalten eines Stoßdämpfers simulieren. Wir müssen die Dinger irgendwie aufeinander anwenden. Wir müssen das gesamte Fahrgestell simulieren. Und dort haben sie dauernd Gleichungen, Meter pro Sekunden Quadrat und ähnliche Schätze. Und alles, was die Systeme hergeben, dass sie Real kreuz Real nach Real machen. Und wenn der sagt, er hat einen Meter pro Sekunden Quadrat mal Sekunden, sollten Meter pro Sekunde rauskommen. Aber er gibt einfach nur Reals raus. Und wenn er da einfach mal irgendwo Meter pro Sekunde, also eine Geschwindigkeit addiert mit der Beschleunigung Meter pro Sekunde Quadrat, dann merkt der Rechner das nicht, weil einfach zwei Reals addiert werden. Und dann sagt der Rechner, ist okay, da kommt 27 raus, aber es war leider die Geschwindigkeit von 22 mit der Beschleunigung 5 addiert. Ja, also 22 Meter pro Sekunde plus 5 Meter pro Sekunden Quadrat hat er einfach als eine Realzahl ausgerechnet. Das ist einfach eine Lücke in der Typisierung, die haben Sie in den Systemen drin. Wenn Sie das hier machen, wenn wir das so machen, wie wir hier aufgeschrieben haben, dann geht das jetzt nicht mehr, weil jetzt werden Meter oder Sekunden eben nicht addiert. Das Blöde ist, wenn auch Meter mit Meter nicht mehr addiert. Der weigert sich, irgendwas zu machen. Also muss ich jetzt Folgendes machen. Damit das funktioniert, muss ich jetzt hergehen. Ich muss einführen Funktion plus Meter kreuz Meter nach Meter. Und die Definition sieht es folgendermaßen aus. Ich sage jetzt N1 plus N2 ist gleich, und jetzt müssen wir mal kurz den Dock einmal noch nach oben. Meter hatten wir den Selector Value genannt. Also kann ich auf den Wert zugreifen. Jetzt muss ich einfach rechnen, Value von N1. Das ist real. Den kann ich mit Value N2 addieren und das Ergebnis muss ich dann natürlich wieder in Meter verwandeln. Muss ich wieder in meine Box packen. Das heißt, ich habe zwei von den Boxen da, wo jeweils den Wert raus, addiere die und schiebe sie in eine neue Box rein. Wenn ich das gemacht habe, dann, geht das hier jetzt gut. Dann kann er das. Frage, soll ich auch D1 mal D2 einführen? Aber, machen wir. Fun mal Meter kreuz Meter nach was? Hoffentlich keine Meter. Unangenehm. Square Meter muss ich jetzt einführen. Die Sorte habe ich noch nicht, jetzt muss ich eine Sorte Square Meter einführen. Dann passt das auch wieder. Aber jetzt fängt die Ahnung schon, das Ding läuft ein bisschen aus dem Ruder. Weil jetzt muss ich eine Addition auf Square Meter einführen. Ich kann dann einführen, Square Meter dividiert durch Meter, gibt wieder Meter. Ja, dann kann man das alles nachvollziehen. Das heißt, wenn Sie so ein System aufbauen, was Sie natürlich wollen, also das ist so ein bisschen mit Fragezeichen zu sehen, will ich das haben? Was ich auf jeden Fall natürlich haben will, ist sowas von Meter. Halt. Das ist ein Operator angeben. Sorry. Also von mal Meter Kreuz Real nach Meter. Und ich würde dann auch von mal Real Kreuz Meter nach Meter einführen. Weil, wenn ich irgendwie m gleich 7 Meter habe, dann macht 5 mal m ja Sinn. Ja, 35 Meter. Sie sehen aber, ich muss dann auch die in beiden Richtungen angeben, wenn ich das Real mal vor und mal hinter hinterstellen will. Also nicht m mal 3 oder 3 mal m beide schreiben, dann muss ich auch zweimal einführen. So, das gleiche kann ich dann mit Sekunden machen. Meter pro Sekunden Quadrat muss ich halt dann eben Square Meter, Square Seconds und sowas einführen. Ich halte den Arbeitsaufwand für vertretbar, wenn man in einem solchen System ist, wo man wirklich mit Sicherheit arbeiten will. Da kriegt man 40, 50 kombinatorische Versionen zusammen. Ja, halt, dann wird halt Square Second durch Second geht nach Second. Und so, das muss man halt hinschreiben. Und Second durch Second nach Square Second und Meter pro Sekundenquadrat sind dann alles so Dinge wie Beschleunigung, das gibt es dann alles. Es macht ein bisschen Aufwand, man schreibt eine lange, lange Struktur auf mit einem Signaturteil und Implementation-Teil, dann hat man so physikalische Definition. Das geht, solange man es mit Meter pro Sekundenquadrat und solchen Dingen zu tun hat, also Geschwindigkeitsteile. Wenn Sie aber die ganze Physik da reinpacken wollen, wo noch Druck dazukommt, wo die ganzen Spannungen und Volt, also Volt und Ampere und der ganze Kram dazukommt und Farad und was es dann noch alles gibt, dann läuft das nicht völlig aus dem Ruder, das System, das ist nicht mehr beherrschbar. Es gibt meines Wissens keine, ja, das muss man vorsichtig sein, da es mehrere tausend Programmiersprachen gibt, kenne ich auch nur ein winziges Fragment davon. Aber unter den Standardprogrammiersprachen, die man so kennt, ist keine einzige dabei, die ein solches physikalisches System anbieten würde als Typisierung. Obwohl wir wissen, wie es im Prinzip machbar wäre, aber zurzeit macht es keine Sprache. Das wäre sicher etwas, was man hinzunehmen sollte, zu Sprachen. Ist eine heute Fehler ab, wird eben aus Tradition nirgends gemacht. In bestimmten Bereichen würde ich trotzdem empfehlen, solche Dinge einzuführen, weil was Sie jetzt sicherstellen können, ist eben so Dinge, dass Sie nicht aus Versehen eben Meter und Sekunden addieren. Wo es kritischer ist, zum Beispiel wenn Sie mit Währungen arbeiten, halt nicht einfach Integer für die Zahlen zu nehmen, sondern dass Sie eben sagen, ich habe Euro und ich habe Dollar und ich habe Yen. Und dann kann ich eben nicht, ich muss dann halt einführen, eine Funktion 8, Dollar kreuz Dollar mal Dollar. Ich würde kein Mult einführen, weil Quadratdollar habe ich noch nie gesehen. Ja, und ich habe aber auch keine Addition von Euro kreuz Dollar nach, was auch immer. Ja, das heißt, man kann auf die Weise ein ganz sauberes System aufbauen. Das heißt, es ist, was am Anfang so skurril aussieht, nämlich das Einkuppeln. Das sind die beiden Dinge, sind ja Einkuppeln. Ja. Das sieht eigentlich so aus, dass man sowas nie brauchen könnte, aber Sie sehen, wenn ich saubere Programmierkonstruktion haben will, sind diese Einkuppeln durchaus sinnvoll. Aber zugegebenermaßen, die Produkttypen tauchen häufiger im Sinne von echten Kuppeln auf. So, mit Kuppeln kommen wir schon ein Stückchen weit, aber so richtig weit auch noch nicht. Wir brauchen noch eine zweite Konstruktion, und das ist der sogenannte Summentyp. Sie haben einfach oft Varianten. Und der Klassiker ist wieder mal aus der Geometrie. Das heißt, wir haben hier Variantenbildung. Und aus der Geometrie kommt wieder mal das Standardbeispiel Data Shape. Ist gleich so, und jetzt bringe ich halt an irgendeiner Stelle Point, nehmen wir den Point dazu, ja, irgendeine geometrische Figur. Also Point, und das ist x Doppelpunkt real und y Doppelpunkt real
das. Nee, Freundin nicht dazu. Das ist gut. Ui. Horror. Point haben wir ja schon. So, Line hat E1 Doppelpunkt Point, E2 Doppelpunkt Point. Dann Shape kann auch ein Circle sein, hat C Doppelpunkt Point und nicht überraschend R Doppelpunkt Real. Übrigens, zum endlos ersten Mal erwähnt, in einem richtigen Programm, das Sie in Hausarbeiten abgeben, würde ich schon erwarten, dass es bei C Center und bei R Radius steht. Nur hier auf der Folie kürze ich halt ab, damit ich nicht so stetig anschreiben muss. Aber ein buchstabenlange Identifier sind eigentlich inakzeptabel. Das geht hier, wo ich ja nur das, was ich erzähle, begleite, indem ich es hinschreibe. Aber denken Sie dann, für Hausaufgaben erwarten wir ordentliche Identifier. Nehmen wir einen Triangle dazu. A Doppelpunkt Point. B Doppelpunkt Point. Und C Doppelpunkt Point. Und jetzt können Sie das Spielchen weitermachen, dann können Sie jetzt noch Ellipsen und Rechtecke und alles Mögliche. Wenn man sich das anschaut, diese Liste hier, Line ist ein bisschen in dem Beispiel, ne, es ist zulässig an der Stelle. Die sind so typisch, dass wenn Sie dann zum Beispiel in Java in die sogenannte Graphics 2D reingehen, das ist also eine Subbibliothek von Java, wo Sie Operationen haben, wo Sie auf dem Bildschirm Bildchen malen können. Und da wird Ihnen angeboten eine Sammlung, die ganz typischerweise, Circle gibt es gar nicht witzigerweise, da gibt es nur Ellipse, eine Ellipse im Kreismaß, indem Sie eine Ellipse mit zwei gleichen Radien definieren, dann haben Sie einen Kreis. Ja, also auch kein Kunststück, der die Ellipse in den Kreis auch studieren können, aber sei es drum. Das heißt, Sie kriegen dort Rectangle, Sie kriegen Polygon, Sie kriegen Ellipse, Line, das ist es im Wesentlichen. Dann kriegen Sie meistens noch Rectangle mit abgerundeten Ecken, wird Ihnen auch noch angeboten, und das ist so in etwa die Basis. Das heißt, Sie sagen im Java, okay, ich habe jetzt hier eine Shape, eine Form, die ich zeichnen möchte. Ja, das heißt, es gibt. Und dann sagen Sie, okay, ob es jetzt ein Kreis ist oder ob das eine Ellipse ist oder ein Rechteck oder ein Dreieck. Was soll ich machen, wenn ich will, die Kanten rot, gelb, grün oder blau malen können. Ich möchte das Ding einfach als offene Figur oder gefüllt mit einer Farbe, also ein blaues Dreieck, komplett blau gefüllt. Sowas möchte ich machen können. Und das heißt, das sind alles Dinge, die kann ich machen, unabhängig davon, ob es nun ein Kreis oder ein Dreieck oder eine Linie ist. Ich kann die Farbe bestimmen, ich kann es füllen oder nicht füllen und so weiter. Und deswegen hat man einen Oberbegriff. Das heißt nämlich Shape. Also alles, was Shape ist, kann ich füllen oder nicht füllen, blau, grün, gelb machen, kann die Fläche mir ausrechnen lassen, bei Line kommt da halt 0 raus, ist halt so, habe keine Fläche. Aber ich kann mir dann die Fläche ausrechnen lassen, ich kann zum Beispiel die Schnittpunkte einer Geraden mit dem Shape ausrechnen. Das sind dann eine Menge Sachen, die ich mit allen Shapes machen kann. Und deswegen wird ein solcher Oberbegriff eingeführt. Ja, das heißt, ich habe einen Shape, der einfach das beschreibt, was allen gemeinsam ist. Für diejenigen von Ihnen, die so in der Literatur auf diese Schlagworte schon gestoßen sind, viele haben ja schon in anderen Programmiersprachen, in anderen reingeschnuppert. Deswegen kurz hier diese Anmerkung. In den sogenannten objektorientierten Sprachen das ist eine bestimmte Klasse von Sprachen, so wie wir gerade über die funktionalen Sprachen reden, die sich objektorientierten Systemen, zum Beispiel Java oder Eiffel oder C-Sharp gehören. Und dort heißt das Inheritance oder Vererbung. Auf Englisch und Vererbung auf Deutsch. Das sind subtile Unterschiede, aber im Wesentlichen läuft es auf das aus. Ja, die Begriffe sind ein bisschen Chefs zueinander, also es ist nicht identisch zu dem, was man dort unter Inheritance versteht, aber der Zweck, zu dem man es benutzt, ist im Wesentlichen der gleiche. Ja, das heißt, wir haben es hier im Wesentlichen Was wir hier machen, ist das, was Sie dann im nächsten Semester als Vererbung wieder finden werden. Dort gibt dann eben Shape, ist eben dann, wie es dort dann heißt, die Oberklasse oder der Obertyp von Line, Circle und so weiter. Jetzt kann man lange darüber diskutieren, ob unsere Variante oder Vererbung besser ist, aber auch das ist wieder so eine Geschmacksfrage, über die man sich beliebig lange unterhalten kann, ohne wirklich zu einem Ergebnis zu kommen. So, was habe ich da wieder an Operationen oder an Begriffen? Es ist klar, ich habe hier wieder die Sorte. Dann habe ich hier wieder meine Konstruktoren. Und dieses hier und natürlich auch diese hier und so weiter sind die Selektoren. Also die Möglichkeit ist die gleiche. Aber es gibt ein Problem. Und zwar folgendes. Nehmen wir an, ich möchte eine Funktion schreiben, Funktion Area, die nimmt irgendeinen Shape und liefert mir die reelle Zahl, die dann die Fläche dieser geometrischen Figur mir berechnet. Und jetzt sage ich def Area von S. Ist gleich. Jetzt habe ich ein Problem. Denn wenn es eine Line ist, weiß ich, dass 0 rauskommt. Wenn es Circle ist, dann sollte man R Quadrat Pi rechnen. Wenn es ein Rechthänge ist, dann oder wenn, sollte man A mal B rechnen. Aber dazu muss ich wissen, was bist du eigentlich? Denn ich werde jetzt irgendwann Aufrufe machen. Zum Beispiel springen wir unsere Google. Das heißt, irgendwann werde ich natürlich dann zum Beispiel so einen Aufruf machen wie Area von Triangle ABC. Oder ich werde Area von Circle von Point 1,1 und Radius 4. Und so weiter. Und ich muss je nachdem, was ich da mache, unterschiedliche Algorithmen anwenden. Also brauche ich irgendeine Notation, die mir erlaubt, rauszukriegen, was bist du eigentlich? Und dazu wird in Opal folgender Trick benutzt. Ich kann das jetzt so schreiben, if line Fragezeichen s, then und if circle Fragezeichen s, then und da kann ich natürlich sagen, wenn es eine Line ist, kommt 0 raus und beim Circle kommt raus r mal pi. Dazu muss ich die Reals importiert haben, sonst kennt er pi nicht. Und if und so weiter. Triangle von S, denn da beziehe ich mich auf eine Vorlesung, die ein paar Wochen zurückliegt und sage einfach Ehrung von A von S, B von S, C von S. Den hatten wir nämlich schon mal. Das heißt, da können wir endlich mal auf was zurückbleiben und dann können Sie eben hier die ganzen anderen Dinge weitermachen. So, das heißt, wir kriegen zusätzlich noch. Das heißt, was wir hier haben, da oben zusätzlich gibt es noch die Testfunktionen. Je einen pro Konstruktor. Und die Notation sehen Sie hier ist einfach der Konstruktor mit einem Fragezeichen dahinter. Also Beispiel. Circle, Fragezeichen, ist eine Funktion, die nimmt einen Shape und liefert ein Bool ab. Ja, das heißt, zu jedem Konstruktor gibt es jetzt noch den entsprechenden Testoperator, der einfach prüft, ob dieses S von der einen oder von der anderen Bauart ist. Mit anderen Worten, wenn Sie sich das anschauen in der Darstellung, dann sieht das jetzt so aus, dass ich, wenn ich praktisch sage Line P1, P2, müssen Sie sich das so vorstellen, das Ding baut jetzt eine Box. In der Box ist irgendwo der Punkt P1 drin, da ist der Punkt P2 drin und außerdem ist vermerkt, dass es sich um eine Line handelt. Und wenn Sie Circle, Center, Radius machen, dann entsteht auch wieder eine Box. Und diese Box hat irgendwo innen drin das C, hat irgendwo innen drin das R und außerdem steht an der Box dran, dass es sich um einen Circle handelt. Das ist sozusagen die interne Darstellung. Und wenn ich jetzt die Frage stelle, bist du eine Line und das Ding war Circle, sagt er nein. Und sagt, bist du ein Circle, dann sagt er ja, weil er einfach vergleicht, ob hier die richtige Tag steht. Ich weiß nicht, wer von Ihnen Pascal gelernt hat. In Pascal gibt es die so Invariant Records. Und Invariant Records ist genau unsere Summe untereinander geschrieben, diese Produktkonstruktion. Also Produkt heißt in Pascal Record. Und Invariant Record heißt mehrere von denen untereinander, genau wie wir. Und dort müssen Sie aber ein Tag-Field definieren, das in allen gleich heißt. Und dann heißt der Algorithmus, falls Tag gleich Circle, dann nimmt Center und Radius. Das Problem ist, dass Sie als Programmierer beim Konstruieren den Fehler machen können, dass Sie einen Circle definieren, aber den Tag für Line reinschreiben. Das kann Ihnen passieren, weil Sie einfach alle drei Werte einzeln setzen müssen. Und schon kriegen Sie einen sehr mystischen Programmfehler, weil beim Testen sagt er, ich bin ein Circle, will ich da was in Line. Und das geht hier nicht, weil das Tag macht hier der Compiler, wenn überhaupt, das heißt, wenn Sie einen Circle machen, können Sie nie mehr die Antwort kriegen, ich bin in Line gewesen. Ja? Das heißt, der Compiler sichert das ab. So, und damit kann man jetzt einfach fröhlich programmieren. Das heißt, man hat hier diese Konstruktionen, die man der Reihe nach jetzt durchziehen kann. Dann kann man jetzt die Beispiele beliebig lange fortsetzen. Ein Beispiel möchte ich noch anbringen, weil wir das des Öfteren brauchen. Wir können einen Data, die werden wir relativ oft benutzen können. Wobei, das ist jetzt erstmal so in einer speziellen Form. Wir sagen, ich führe ein Data Maybe. Ich nehme ein Beispiel, Maybe, mach es länger den Namen, Maybe Real. Und es ist gleich entweder okay, von Value, Doppelpunkt Real, oder Fail. Und jetzt kann ich sogar noch sowas dazu bauen, Message, Denotation. Oder String. Was heißt das? Was kann ich hier machen? Wenn, wir haben ja oft das Problem, dass ich ein Programm schreibe, und sagt, nehmen wir was relativ Komplexes, Sie haben irgendwo, wollen Sie, wir hatten ja unsere Integrale ausgerechnet, da gibt es auch kompliziertere numerische Dinge, und es kann Ihnen passieren, dass bei bestimmten numerischen Berechnungen Sie auf eine sogenannte Singularität stoßen. Das heißt, Sie kriegen mit im Laufe der Rechnung, die Numeriker können Ihnen da sagen, wie man sowas unterwegs entdeckt, Sie merken im Laufe der Rechnung, diese Rechnung läuft schief. Das heißt, mein Verfahren konvergiert gar nicht. Es gibt eine Verfahren, die haben an bestimmten Stellen Unstetigkeiten, je nachdem, gerade bei tatsächlichen Bezeichnungen, wenn Sie was lösen wollen, je nachdem, wo Sie Ihren Startwert setzen, also wo in der Rechnung anfangen, können Sie in ein Loch reinfallen, wo es undefiniert wird, oder wo einfach die Konvergenz nicht mehr stattfindet. Und das merkt man dann, in Umständen sagt, okay, das konvergiert überhaupt nicht mehr. Ich kriege zwar eine Zahl, aber die Zahl ist gewürfelt. Ja, die hat nichts mit der Aufgabenstellung mehr zu tun. Das nennen wir Singularität. Das Problem ist, die können sie nicht vorher vorauszeigen, sondern sie müssen einfach zu rechnen anfangen und merken an der Art, wie die Zahlen sich entwickeln, dass jetzt schief läuft. Ja? Das kennen sie selber auch. Sie machen irgendwann, sagt, das geht jetzt grottenmäßig schief. Ja? Sie rasen mit dem Mountainbike weiter und sagen, der Weg ist steiler, als ich das erwartet habe. Ja? Irgendwie, sie merken einfach, das läuft nicht mehr so, wie ich mir das vorgestellt habe, diesen Ausflug. Ja, und das ändert nichts, also sie sind aber in dem Schlamassel drin. Also idealerweise weiß man nicht, bevor man losfährt, wo man abbiegen muss, aber es kommt halt vor, dass man irgendwo abbiegt und erst im Laufe des Radens merkt, dass das nicht so richtig klappt. Und das kann in der Nähe auch passieren, das läuft jetzt schief. Sie merken, okay, hier geht was nicht mehr. Jetzt ist die Frage, wie melde ich diesen Fehler? Das Problem ist, wenn Ihre Funktion einfach real als Ergebnis vorsieht, wie teilen Sie mit? Sie geben jetzt hier eine Zahl raus und sagen, das ist aber keine ernstzunehmende Zahl, die war eigentlich ein Fehler. Ich wollte eigentlich nur sagen, das ist schiefgegangen. Die Funktion erwartet aber ein Real als Ergebnis. Und dann werden die Tricks gemacht, dass man sagt, okay, wenn es zufällig gerade die Zahl E ist, dann war es eine Fehlermeldung. Und dann geben Sie die Zahl E raus. Klappt alles nicht. Ja? Wenn man Integer hat, macht man so Tricks, okay, nie kleiner als minus 1000 macht keinen Sinn, also gebe ich minus 1 Million raus als Zeichen, die Zahl war nichts. Und dann kommt irgendeine Variation und plötzlich macht minus 1 Million doch wieder Sinn. Und da ist dann genau dieses Einbetten in Maybe. Das heißt, Sie sagen, meine Funktion ist nicht real als Ergebnis, sondern maybe real. Und dann liefern Sie an der Stelle, wo Sie sagen, Herrschaftszeichen, es geht schief, liefern Sie einfach Fail ab und können Sie auch sagen, warum. Und jetzt rufen Sie Ihre Funktion auf an einer Stelle und jetzt können Sie dann irgendwo, wenn Sie also diese Funktion eingeführt haben mit den üblichen Begriffen, dann können Sie eben eine Funktion einführen, soll irgendwas, geht von mir aus real, aber jetzt eben nach maybe real als Ergebnis. Und dann machen Sie da irgendwas, def soll von x ist gleich. Und im einen Fall liefern Sie eben ab, okay, Result. Und im anderen Fall liefern Sie als Ergebnis ab, Fail von war nichts. Ja? So, und wenn Sie das gemacht haben, dann sagen Sie irgendwo in Ihrem Programm, let R gleich solve an der Stelle 27.2, natürlich so nochmal geschrieben, in, und jetzt sagen Sie, if okay, then, und dann arbeiten Sie einfach mit Value von R weiter, else, oder falls fail, und dann machen Sie irgendwie was mit der Message, die Sie zurückgekriegt haben. Ja, das ist so die typische Anwendung von sowas. Das heißt, damit haben Sie eine universelle Methode, um Fehlerpropagierung zu machen. Ganz systematisch. Ja, dann können Sie eben, Sie geben das als Maybe durch und werden dann eben an der Applikationsstelle dann abfragen müssen, ist es denn gut gegangen oder ist es schief gegangen. Ja, und so können Sie systematisch mit arbeiten und brauchen nicht diese komischen Tricks, dass Sie irgendwie sagen, okay, Zahlen kleiner als minus 12 sind Fehlermeldungen und alles drüber sind echte Werte oder sowas. Das geht immer schief, davon können Sie ausgehen, das wird nicht klappen. Bei den reellen Zahlen hat die IEEE in ihrem Standard übrigens diese Konstruktion in den Standard inzwischen eingebaut. Das heißt, die IEEE verlangt leider nur bei den reellen Zahlen, bei den Integers haben sie es nicht gemacht, zu meinem Ärger. Bei den reellen Zahlen verlangen Sie, dass die Hardware-Designer 3 Sonderwerte bereitstellen. Einer heißt minus unendlich, einer heißt plus unendlich und einer heißt NAN, not that number. Und NAN ist wirklich, also wird auch in den Programmiersprachen in der Hardware inzwischen dargestellt als ein Sonderwert. Und da würde ich an der Stelle jetzt statt fail not a number draufliefern. Not a number hat die dritte Eigenschaft, not a number plus irgendwas ist wieder not a number. Not a number dividiert durch irgendwas ist not a number. Spannend ist, not a number mal plus unendlich ist immer noch not a number. Interessant ist, was ist minus unendlich plus plus unendlich, da ist es richtig spannend. Die Frage ist, wie kriege ich raus, ob es not a number ist? Das ist noch am spannendsten im Standard. Weil if x gleich not a number muss fehl eingegeben. Also not a number kann ja nicht funktionieren. Der Trick ist, wenn Sie sagen, Sie haben eine Zahl x und wollen wissen, ob das not a number ist, dann machen Sie einen Test, if x gleich x, der ist eigentlich immer true, außer bei not a number. Da ist er false. Und so kriegt man das raus. Aber das ist auch ein bisschen von hinten und kurz ins Auge. Das ist eigentlich irgendwie ein bisschen sauber. Ja, und dann reden wir am Freitag weiter, was wir noch andere Sachen machen. Tschüss.